Ich freue mich, dass wir miteinander Ostern feiern dürfen. Das ist ja eines der zentralen Ereignisse, auf die sich christlicher Glaube zurückführt. Jesus Christus ist auferstanden, er lebt, er ist mitten unter uns. Darüber dürfen wir uns freuen. Wir haben eben ja schon gehört, dass einige aus unserer Gemeinde heute irgendwo anders unterwegs sind. Das hat auch etwas mit dieser Freude über den auferstandenen Herrn zu tun. Ich weiß, dass Hedi und Saber, Gunnar hat sie eben schon erwähnt, bei Freunden sind in Paderborn oder in der Nähe von Paderborn. Die sind dort, weil diese Freunde, die vor vielleicht einem Dreivierteljahr nach Deutschland eingereist sind, damals kein Deutsch, kein Englisch konnten, sie haben sie dann so ein bisschen begleitet und fragten mich, gibt es da eine Credo-Gemeinde? Ja, ich habe ihnen dann erstmal sagen müssen, dass das dann Baptistengemeinden sind und wir vor Ort hier so heißen. Aber die haben dann eine gefunden, in Paderborn eben. Und sie sind heute hingefahren, weil die beiden heute dort getauft werden. Amir ist unterwegs in Hamburg. Dort ist die größte Gruppe von afghanischen Menschen in Deutschland. Er hat dort jemand kennengelernt und mich vor einem halben Jahr um eine Bibel gebeten und will mit dieser Bibel, mit diesen Leuten weiterarbeiten über die Ostertage, wo er dort ist. Also im Moment sind wir eine Gemeinde, die Missionare aussendet an verschiedenen Teilen Deutschlands, um Menschen von dem auferstandenen Herrn weiterzusagen. Es sind aber auch noch einige unserer iranischen Geschwister heute Morgen unter uns. Das ist auch toll. Deswegen möchte ich weiß nicht, wer es macht, Tarawat oder Jelveh, bitten Tarawat auch zu mir nach vorne zu kommen und wir hören auf den Bibeltext, so dass alle Anwesenden, hoffe ich jedenfalls, ich weiß nicht, was wir noch für Sprachen hier so haben, ihn in ihrer Sprache verstehen können. Ich lese uns zuerst in Deutsch, ja, und dann hören wir es in Farsi. Aus Johannes 20. Johannes 20 ab Vers 11. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, »Rabuni«, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.
ولی مریم مجدلیه بر سر قبر برگشته بود و حیران ایستاد، گریه می کرد، همچنان که اشک می ریخت خم شد و داخل قبر را نگاه کرد. در همان هنگام دو فرشته را دید با لباس سفید که در جایی نشسته بودند که جسد عیسی گذاشته شده بود، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پاها. فرشته ها از مریم پرسیدند، چرا گریه می کنی؟ جواب داد، جسد خداوند مرا بردند و نمی دانم کجا گذاشته اند. ناگاه مریم احساس کرد کسی پشت سر او ایستاده است. برگشت و نگاه کرد، عیسی خودش بود ولی مریم او را نشناخت. عیسی از مریم پرسید، چرا گریه می کنی؟ دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان اینکه باغبان است به او گفت، آقا اگر تو او را برده ای بگو کجا گذاشته ای تا بروم او را بردارم. عیسی گفت، مریم. مریم برگشت و عیسی را شناخت و با شادی فریاد زد، استاد. عیسی فرمود به من دست نزن چون هنوز نزد پدرم بالا نرفتم، ولی برو و برادرانم را پیدا کن و به ایشان بگو که من نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم شاگردان را پیدا کرد و به ایشان گفت خداوند زنده است، خداوند زنده است و من خودم او را دیدم و پیغام او را به ایشان داد. آمین.
Nun, ich habe den deutschen Text vor Augen gehabt, sonst hätte ich auch nicht viel verstanden, aber am Anfang Mariam im Magdali oder so ähnlich, da wissen wir, wer es ist. Maria aus Magdala. Magdala ist heute eine Stadt in Thüringen. In Israel hat diese Stadt inzwischen einen anderen Namen, Shirbet Meidel heißt sie. Dort kam diese Frau her. Sie taucht einige Male im Neuen Testament auf. Lukas erzählt, dass sie durch Jesus von bösen Geistern befreit wurde. In Lukas 8 kann man das nachlesen. Auch in anderen Evangelien wird sie genannt. Matthäus berichtet von den Ereignissen nach der Kreuzigung. Da heißt es bei ihm, es waren viele Frauen dort, die von Weitem zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der Zebedäus-Söhne. Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann aus Arimathea, der aus Arimathea stammte und ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus ordnete an, der Tote solle Josef überlassen werden. Da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in das noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. Und so taucht sie einige Male auf im Neuen Testament. Wir lernen, dass sie, ja, fremdbestimmt war, von anderen Geistern besetzt und von Jesus befreit wurde. Sie war offenbar reich. Und sie gehörte zu dem Team, das mit Jesus eine Weile durch Israel zog, in dem auch einige andere Frauen war. Am ersten Tag der Woche nach der Kreuzigung Jesu, nicht lange Zeit danach, entdeckte sie, dass das Grab geöffnet war. Der Leichnam Jesu war verschwunden. Nun ja, wenn wir heute ein Grab geöffnet vorfinden würden und der Leichnam ist verschwunden, dann denkt wahrscheinlich genauso wenig jemand an Auferstehung, wie Maria das dachte. Das war ein Gedanke, der war ihr ganz fern. Es war offenbar auch noch alles dunkel, wie wir im ersten Vers des Kapitels, aus dem dieser Bericht stammt, lesen können. Jesus hatte für Maria einmal eine entscheidende Veränderung in ihr Leben gebracht. Sie war frei geworden. Sie hatte ihm ihr Leben geweiht. Und nun schien es so, als wäre alles zusammengebrochen. Können wir uns in diese Situation hineinversetzen? Gestern war noch Hoffnung da. Sie glaubte an Jesus. Sie glaubte, dass er ihr Land, ja vielleicht die ganze Welt positiv verändern würde. Und nun schien es so, als wäre alles zerstört worden. Jesus war auf brutale Weise umgebracht worden. Ohne ihn schien es keine Hoffnung mehr zu geben. Und so ist das ja eigentlich, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Er hinterlässt immer Trauer und Verzweiflung. Tod ist endgültig. Leid, Krisen, die kann man oft noch anpacken, können in Gutes umgewandelt werden. Beim Tod ist das anders. Da kann man nichts mehr machen. Und so ging es Maria. Sie hatte das leere Grab gesehen. Sie hatte auch die Engel darin gesehen. Aber auch das gab ihr keine Hoffnung. Sie verzweifelte umso mehr. Sie weinte. Sie wusste nicht mehr weiter. Wer verzweifelt ist, der erkennt auch oft den kleinen Hoffnungsschimmer, den es noch geben könnte, nicht mehr. Es ist und bleibt alles dunkel. So weinte sie, weil das Grab offen und weil es leer war. Sie kamen nicht auf das, was manche sich heute denken mögen, wenn wir vom leeren Grab sprechen. Sie weinte, weil sie meinte, dass das Grab geplündert wurde, dass der Leichnam Jesu geschändet wurde. Offenbar hatte sie dann auch den Gärtner, von dem sie meinte, der spricht sie jetzt an, im Verdacht, dass er daran irgendwie beteiligt war, wozu Menschen alles fähig sind. Sie steckte fest im Leid. Sie konnte nicht mehr über dieses Leid hinaus blicken. Letzten Sonntag hat Andrea zu uns über den sogenannten vierfachen Ackerboden gesprochen. Von einem dieser Böden erzählte Jesus, wir haben es vielleicht noch in Erinnerung, einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Wir haben letzten Sonntag schon gelernt, dass man manchmal von allem Möglichen umfangen sein kann, sodass man keinen Durchblick mehr hat. So war es bei Maria. Sie weint. Und vielleicht ist das auch gut so. Ohne es zu ahnen, zeigt sie ihren ganzen Schmerz, gibt sie sich als ein verwundeter und leidender Mensch zu erkennen. Selbst als Jesus selber zu ihr tritt, fehlt ihr noch der Durchblick. Sie erkennt ihn noch nicht einmal. Vielleicht, weil sie vor lauter Tränen verschwommen sieht. Vielleicht, weil er einfach von hinten, von der Seite kam, sie dreht sich dann ja schließlich um zu ihm. Die Botschaft dieses Textes ist, dass gerade dann, wenn wir meinen, alles sei zerstört, Jesus uns ganz nahe ist. Jesus beginnt, Maria in dieses Dunkel hinein Licht zu schenken. Ganz langsam macht er das, wachsend, so wie ein Dimmer, der langsam hochgedreht wird, damit man nicht so ganz plötzlich von der Helligkeit überfallen wird. Die Engel haben sie gefragt, warum weinst du? Maria sagte, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Und dann kommt Jesus und spricht sie auch an, nach wem sie sucht. Er führt sie langsam an das Ereignis heran, an das, was er ihr deutlich machen will. Zuerst durch die Engel, dann stellt er eine Frage, ohne sich zu erkennen zu geben. Und es war auch gut, dass Maria ihn erst einmal nicht richtig sah. Die Augen ihres Körpers konnten Jesus nicht erkennen. Und dann passiert es. Er nennt ganz einfach ihren Namen. Jesus sagt, so schreibt Johannes das, nur ein einziges Wort: Maria. Sie sah ihn nicht, aber ihr Herz, oder vielleicht könnte man sagen, die Augen ihres Herzens sahen ihn, als sie ihren Namen aus seinem Mund hörte. Es geht ja gar nicht um die äußere Gestalt Jesu. Es geht darum, ihm wirklich zu begegnen, nicht nur sein Fan zu sein. Eine Beziehung zu ihm zu gewinnen, die den ganzen Menschen erfasst. Nicht durch wunderbare Ereignisse, noch nicht einmal durch die Engel gewinnt Maria wieder Hoffnung. Jesus nennt sie einfach beim Namen. Und das verändert alles. Nicht Maria begegnet Jesus, sondern Jesus begegnet Maria. Er spricht sie mit Namen an und da weiß sie auf einmal, wer das ist. Gott tritt nicht immer auf spektakuläre Art und Weise in das Leben eines Menschen hinein. Das könnte dann eine spontane, aber vielleicht auch schnell wieder verfliegende Begeisterung hervorrufen. Gott lässt Menschen auf Zeit, ihn zu erkennen. Er will Menschen, die verwurzelt sind im Glauben, nicht eine oberflächliche Begeisterung. Jesus gibt uns dabei ein Vorbild, wie er das macht. Er überfällt Maria nicht mit der Auferstehungsbotschaft. Er hätte sich ja auch selber ans Grab stellen können und sagen, guck mal, ich bin auferstanden. Er führt sie vorsichtig heran, so wie er es ja auch bei anderen machte, bei zweien seiner Leute, den er auf dem Weg nach Emmaus begegnete, und da schreibt Lukas, ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Es war Gottes Plan, dass sie nicht sofort sahen, das ist Jesus, sondern erst, nachdem er ihnen lange erklärt hatte, was das mit dem Verschwinden des Leichnams, mit der Auferstehung zu tun hatte, warum das alles geschieht, und dann mit ihnen das Brot brach. Er führt sie vorsichtig heran Und letztendlich erkennt Maria ihn selber. Und das ist immer der bessere Weg. Menschen werden nicht Christen, weil andere sie überzeugen, sondern weil sie selber Jesus erkennen. Denn es sind nicht die Argumente, die uns zu Christen machen, es ist er selber, der uns begegnen will. Und das für jedermann auf seine Art und Weise. Das ist ja das Spannende, dass wir Menschen so unterschiedlich gestrickt sind. Der eine braucht so. Maria brauchte es, dass Jesus sie sanft und liebevoll ansprach. Maria. Ich habe den Eindruck, ich bin jemand, der braucht manchmal, dass Jesus das ein bisschen anders sagt. Jürgen! Dass man mal wach wird. Oh, habe ich jetzt ein Handy erschreckt? Da klang jetzt gerade irgend sowas hier aus dem Raum. Bei jedem auf seine Art und Weise. Johannes schilderte, wie Jesus eine Geschichte von dem Schafen und dem Hirten erzählte. In Johannes 10. Da heißt es, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Jesus macht deutlich, dass es viele Stimmen gibt, die uns rufen. Aber er macht auch deutlich, nicht alle meinen es mit uns gut. Seine Art ist es nicht, Menschen zu bedrängen. Er setzt auch nicht auf spektakuläre Ereignisse. Jesus hat den einzelnen Menschen im Blick und missbraucht ihn nicht für eine religiöse Show. Er nennt Maria einfach beim Namen. Er inszeniert hier keinen Auftritt, um die Welt von seiner Auferstehung zu überzeugen. Er sieht die eine, er nimmt sie, nennt sie beim Namen und sofort weiß sie Bescheid. Sie weint nicht mehr. Ihre Verzweiflung hat ein Ende. Man muss sich wohl vorstellen, dass sie zu Jesus ging und ihn berührte, denn Jesus sagt dann, fass mich nicht an, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Jesus kann nicht festgehalten werden, festgelegt werden, verfügbar gemacht werden. Er lehnt es ab, einer Person in besonderer Weise zu gehören. Er lehnt es ab, wenn irgendwelche Gruppen ihn beanspruchen, ihn in besonderer Weise besitzen wollen. Nicht Maria hat jetzt Jesus. Er nimmt sie bei der Hand und führt sie aus ihrer Verzweiflung heraus. Er schenkt ihr Selbstachtung. Er zeigt ihr ihren Wert. Sie kann mit ihm an ihrer Seite nun leben, aber er gehört ihr nicht. Er beauftragt Maria. Wir müssen uns einmal vorstellen, was das bedeutet, wenn er zu Maria sagt, geh mal zu den Brüdern und sag, ich habe den Herrn gesehen. Maria war, wie wir uns denken können, eine Frau. Sie hatte in der damaligen Gesellschaft nichts zu sagen. Und als Zeugin galt sie auch nicht viel. Viel weniger, als ein Mann gegolten hätte. Noch vor allen leitenden Männern um Jesus herum erhält sie den Auftrag, die Auferstehungsbotschaft zu verkündigen. Wenn wir heute eine Marketingfirma per Zeitbeamer in diese Zeit zurückversetzen würden, wäre das das Letzte, auf was die gekommen wären. Wäre diese Geschichte eine erfundene Geschichte, dann hätte man sicherlich nicht eine Frau mit dieser Botschaft beauftragt. Auch die Brüder sollen es erfahren, sagt Jesus, durch eine Person, die ganz anders ist, als sich jeder, der denken konnte, der etwas von den damaligen Gepflogenheiten versteht, gedacht hätte. Das ist ja übrigens immer wieder Gottes Strategie, dass er ausgerechnet die erwählt, die eigentlich keine Anerkennung hatten. An Weihnachten bei der Geburt Jesu waren es ausgerechnet die Hirten, Randsiedler der Gesellschaft, die nicht als besonders religiös waren. Bei der Auferstehung war es eine Frau, auch noch eine, deren Vergangenheit in mancher Beziehung etwas fragwürdig war. Jesus sucht sich diese Leute aus. Und mit ihr begann diese Botschaft, die die Welt verändert hat. Sie wird Botin für die Männer. Sozusagen die, die erstmals das Evangelium inklusive der Auferstehungsbotschaft verkündete. Die erste Christin, die von der Auferstehung predigte, der erste Mensch, der von der Auferstehung predigte, war eine Frau. Damals bedeutungslos. Das hat sich glücklicherweise geändert, wenn auch noch nicht überall und nicht bei allen und nicht in allen Köpfen. Mit diesem Auftrag reißt Jesus alle Vorstellungen von unterschiedlichem Wert von Mann und Frau nieder. Maria, du bist mir wichtig. Und sie kommt dann zu ihren Leuten mit dieser Botschaft: Ich habe den Herrn gesehen. Sie teilt ihn mit: Jesus lebt wirklich. Eine tiefe Erfahrung der Maria aus Magdala. Dass Jesus auferstanden ist, bedeutet aber auch für uns heute, er ist heute da. Wir dürfen Hoffnung haben. Tod und Auferstehung Jesu sind der Urgrund christlicher Hoffnung. Paulus schreibt das im 1. Korintherbrief, Kapitel 15: Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lass uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Aber er schreibt das ja in dem Bewusstsein, es gibt sie. Die Auferstehung hat wirklich stattgefunden und er muss das sogar in die korinthische Gemeinde hinein argumentieren, weil es da einige gab, die Auferstehung als irgendein Symbol oder Ähnliches betrachtet haben. Und ihnen muss er klar machen, nein, da ist wirklich jemand nicht von den Toten wiederbelebt worden, sondern da war jemand tot und ist wieder lebendig geworden. Anders. Für die Ewigkeit. Jesus hat demonstriert, dass der Tod nicht das Ende ist. Er zeigte, dass es nicht um Energien geht, die irgendwo im All weiter existieren, sondern dass der einzelne Mensch persönlich weiterleben darf. Mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Bewusstsein. Jesus lebt. Im Epheserbrief schreibt Paulus: Vor allem Anfang hat Gott uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Gottes Plan ist, dass du sein Kind bist. Nicht irgendeine Nummer, nicht Menschnummer, was weiß ich, 1 Milliarde so und so viel, sondern sein Kind. Sein Kind, das er liebt und für das er da ist. Das kann Jesus tun. Wie viele ihn aufnahmen, so schreibt Johannes, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Da, wo wir Jesus einladen, in unserem Leben der Bestimmende zu werden, werden wir Kinder Gottes, gehören zu ihm. Und mit ihm gehören wir zur Ewigkeit. Weil Jesus auferstanden ist, müssen wir nicht mehr in unser Schicksal ergeben sein. Müssen wir nicht mehr Leid als gegeben hinnehmen. Denn wir wissen, er hat den Tod überwunden. Weil Jesus auferstanden ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten vor dem Tod, denn Jesus hat ihn überwunden. Er ist nicht das Ende. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir Kraft schöpfen aus dem Trost und dem Frieden, mit dem der Auferstandene uns anspricht. Weil Jesus auferstanden ist, werden wir von ihm begleitet, denn er hat versprochen, alle Tage bei uns zu sein. Weil Jesus auferstanden ist, hat unser Leben ein Ziel, das man sich vor Augen malen kann. Nicht noch Millionen Leben, die wir bis zur Erreichung des Zieles durchleben müssen. Jesus Christus nimmt uns als der Auferstandene hier und heute an und beschenkt uns mit ewigem Leben. Der Auferstandene lebt und er will uns ansprechen. Er ist da und möchte jedem Menschen neue Hoffnung geben. Seit Ostern dürfen wir diese Hoffnung ganz real haben. Vielleicht fühlst du dich heute auch von dem Auferstandenen angesprochen, mit deinem Namen. Maria, haben wir, glaube ich, heute gar keine unter uns. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht von jedem Anwesenden den Namen. Aber du weißt deinen Namen. Und ich glaube, dass Jesus dich anspricht. Dass er dir entweder deutlich machen will, hör mal, du gehörst doch schon lange zu mir. Du darfst wissen, mit mir hast du ewiges Leben. Vielleicht bist du auch erstmals von ihm angesprochen. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er bietet dir an, dich zu begleiten dein Leben lang, dich an die Hand zu nehmen und dich zu führen, in dem Bewusstsein, ich habe ewiges Leben. Jesus selber sagt in Johannes 3, wer dem Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist nicht etwas, was wir von Gott geschenkt bekommen, wenn wir schön fleißig und artig sind, sondern das ist etwas, was wir von Gott geschenkt bekommen, weil Jesus unsere Schuld am Kreuz getragen hat und weil er auferstanden ist von den Toten, heute da ist und uns begegnen kann. Er will jedem Menschen begegnen, denn jeder soll sein Kind werden. So ist es Gottes Wunsch. Öffne dich für ihn. Amen. Wir sind einen Moment still und dann möchte ich mit einem Gebet abschließen. Ja, wir können mit dir reden, auch in diesem Gottesdienst, weil du da bist, weil du mitten unter uns bist, weil du lebst. Du kannst handeln in unserem Leben. Du kannst Veränderung schaffen. Und du wirst bei uns sein, alle Tage bis an der Weltende. Du lädst uns ein, dir zu vertrauen, dir nachzufolgen, uns von dir führen zu lassen. Herr, mach uns offen für dich. Und hilf uns, dir nachzufolgen. Hilf uns zu erkennen, wie großartig das Leben ist, das du für uns bereit hast. Hilf uns, auch anderen gegenüber Zeugen zu sein davon, dass du da bist. Anderen zu sagen, dass wir dir begegnet sind. Dass du unser Leben verändert hast. Und hilf uns anderen, auf vielfältige Art und Weise deine Liebe weiterzugeben. Danke, dass du durch uns handeln willst in dieser Welt. Amen.